Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Großer Gott, herrlicher Jesus, du bist der Retter dieser Welt, du bist unsere Hoffnung, du bist der König, den wir anbeten, den wir loben, den wir lieben. Wir danken dir, dass du uns lieb hast, dass du unser Leben führen willst, regieren willst und das in Güte, in Gnade und Geduld. Und bitte tu das, bitte hilf uns, uns dir zu öffnen und zu erleben, wie du uns immer mehr heiligst, uns immer mehr bereicherst, uns immer mehr groß vor Augen stehst. Bitte gebrauche auch jetzt die Worte der Schrift und ja, mein Versuch, sie weiterzugeben. Bitte hilf mir beim Hören, beim Befolgen. Bitte hilf allen, die heute hier sind, beim Hören. Schenk Kraft und Konzentration auch. Und ja, wirke du, was dir gefällt. Darum bitten wir dich. Amen. Hast du dich schon mal zu irgendwas überreden lassen? Wahrscheinlich schon, hat sich die meisten von uns sich zu was überreden lassen. Zum Beispiel, du wolltest nicht mit auf einen Familienausflug. Und dann hat aber irgendjemand gesagt, hier, ich gebe dir auch eine Kugel Eis aus. Und dann hast du dich überreden lassen. Oder du wolltest nicht mit dem Garten helfen, aber für den anderen hast du dich dann doch überwunden. Hast dann doch gemacht, aber trotzdem ein bisschen widerwillig. Überredet werden, es hat bei uns so ein bisschen einen negativen Klang. Und wenn wir uns überreden gegenseitig oder wir eben uns überreden lassen, dann ist meistens dabei die Voraussetzung, dass wir sozusagen ebenbürtig sind und es kein Machtgefälle oder sowas gibt. Es geht heute Morgen um Überreden, aber nicht untereinander, sondern wenn Gott uns überredet. Und Gott muss uns eigentlich nicht überreden. Da gibt es ein großes Machtgefälle. Er steht weit über uns. Und wir müssen uns auch diesen negativen Klang dabei rausdenken, wenn wir bei Gott drüber nachdenken. Gott kommt nicht als Bittsteller zu uns. Und trotzdem ist Gott viel geduldiger und viel liebender, als wir das erahnen können. Und wenn er uns überredet, dann auch nicht mit der Absicht, dass dann noch Widerwillen bei uns da ist, sondern wir voll und ganz sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe. Es geht heute Morgen darum, wie Gott unsere Lieblosigkeit verändern möchte. Und das tut er, indem er an unseren Herzen arbeitet. Und wir sind immer noch im ersten Johannesbrief. Und das letzte Mal ging es schon um die Liebe, darum, wie sehr Jesus uns liebt und wie uns Jesu Liebe dann selbst auch zu wahrhaft Liebenden macht. Und damit geht es heute weiter und ich lese uns die Verse vom letzten Mal gleich nochmal vor, damit wir den Zusammenhang haben, weil in den Versen, die wir heute haben, knüpft Johannes direkt daran an. Also ich lese einmal 1. Johannes 3, 16 bis 18, der Text vom letzten Mal. Und dann steigen wir in den Text von heute ein. Johannes sagt, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er Jesus für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und dann kommt heute, ja was, wenn sich da doch Lieblosigkeit bei uns breit macht? Dann können wir erstens dem Widerstand in uns widerstehen. Sollen wir zweitens den offenen Weg mitgehen und dürfen wir drittens Gott beim Wirken zusehen. Wie also geht es hier weiter? Johannes schreibt Vers 19 und 20. Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Also Johannes macht hier weiter mit hieran. Und da müssen wir fragen, ja woran? Also worauf bezieht sich dieses hieran? Es bezieht sich entweder auf das davor, also wenn wir einander in Tat und Wahrheit lieben, daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, dass wir zu Gott gehören. Oder es bezieht sich auf das, was er danach schreibt. Wenn wir das erleben, dass Gott größer ist, obwohl unser Herz manchmal dem entgegensteht, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, wir zu Gott gehören. Und ich glaube, dass für Johannes hier tatsächlich beide Sachen irgendwie zusammengehören und er beides miteinander verbindet. Einander zu lieben und zu erleben, dass Gott sich in bestimmten Situationen als größer erweist. Es gehört zusammen. Weil er nennt es erstmal direkt, nachdem er sagt, lasst uns lieben. Und wisst ihr, daran werden wir auch erkennen, dass wir zu Gott gehören. Und dann kommt direkt danach aber noch dieses Und. Und damit öffnet er es für das, was er danach schreibt. Und auch daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, wenn das und das passiert, was er hier schreibt. Und dann müssen wir natürlich weiter überlegen, was beschreibt er hier denn jetzt für eine Situation? Unter diesen Versen, diese ja, Situation, die er da beschreibt, da gibt es zwei sehr verschiedene Interpretationen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Und ich nenne euch beide Auslegungsvarianten einmal und sage euch auch, welche ich für richtig halte. Und die erste Auslegungsmöglichkeit ist die, wie dieser Text meistens verstanden wird, wo es aber meiner Meinung nach mehrere Probleme bei gibt. Und zwar wird bei dieser ersten Interpretation gemeint, dass es um folgende Situation geht. Unser Herz verurteilt uns, wie es hier heißt. Unser Herz verurteilt uns bedeutet, wir sprechen uns selbst schuldig, beziehungsweise wir wissen in uns drin, dass wir unvollkommen sind. Wir haben ein schlechtes Gewissen oder fühlen uns nie ja, gut genug. Also das ist diese Variante, was es bedeutet, dass unser Herz verurteilt. Also in uns drin so eine Selbstanklage, Selbstvorwürfe. Und da kann aber nach dieser Interpretationsmöglichkeit unser Herz von Gott beruhigt werden und bei Gott zur Ruhe kommen, wenn Gott uns zeigt, wie groß er ist. Und dass seine Gnade und Barmherzigkeit mit uns viel größer sind als unsere Barmherzigkeit uns selbst gegenüber. Und ich glaube, dass das sein kann, dass Johannes das hier meint. Und selbst wenn er es hier nicht meint, ist es, glaube ich, auch trotzdem auch das, was die Bibel an anderen Stellen sagt. Dass, ne, wenn diese Selbstvorwürfe in uns drin sind, wir uns nicht gut genug fühlen, uns da Sachen bewusst sind im Herzen, sagt die Bibel ganz klar, dann hör nicht auf dein Herz, hör nicht auf deine Gefühle, sondern schau Gott an, schau das Evangelium an, schau Jesus an, wie er für dich gestorben ist. Und seine Gnade ist da, auch wenn du dich nicht immer danach fühlst. Das ist klare biblische Lehre. Aber ich glaube eben, dass die Bibel oder das Johannes das an dieser Stelle hier nicht sagen. Und warum glaube ich das? Ich glaube das aus drei Gründen. Und die möchte ich einmal nennen. Erstens, nach diesem ersten Verständnis wäre das Herz hier fast komplett als so etwas wie das Gewissen zu verstehen. Also das Gewissen ist ja dann ist ja der Ort, wo wir moralische Urteile fällen oder was anschlägt, wenn man eben was falsch gemacht hat. Das würde oder meint Gewissen. Und das Herz im biblischen Sprachgebrauch meint schon auch alles, was in uns abläuft. Aber im Neuen Testament meint das Wort Herz nie ganz ausschließlich das Gewissen. Es gibt ein eigenes Wort für Gewissen. So, und direkt davor hat Johannes auch dieses Wort Herz schon mal benutzt. Und da ging es darum, dass man das Herz nicht verschließen soll, sondern es für den anderen öffnen soll. Also auch da ging es direkt bei Johannes eher um die Liebesfähigkeit des Herzens und nicht so etwas wie Selbstanklage. Zweites Argument, das Wort, das hier übersetzt ist mit zur Ruhe bringen oder besänftigen, hat als Grundbedeutung überreden oder überzeugen. Im Sinne von besänftigen kommt dieses Wort in griechischen Texten nur ganz selten vor und auch in der Bibel eventuell nur ein einziges weiteres Mal. Und auch da würde die Bedeutung überreden passen. Deswegen würde ich auch erstmal hier davon ausgehen, dass es hier nicht darum geht, dass unser Herz beruhigt werden muss, sondern es überredet werden muss, es zu bestimmten Dingen überredet werden muss. Und wozu, das sage ich gleich noch. Und das dritte Argument, im ganzen Zusammenhang geht es um Liebe. Also direkt davor geht es um Liebe in konkreten Situationen und danach geht es auch wieder um Liebe zueinander. Und ich glaube nicht, dass Johannes dieses Thema verlässt, sondern er auch in diesen Versen darüber redet, was mit unserer Liebe zueinander ist. So, das nur, damit ihr nachvollzieht, warum ich denke, dass man es nicht so verstehen sollte, wie man es meistens versteht, sondern es gute Gründe gibt, es anders zu verstehen. Wie ist dieser Text dann jetzt anders, beziehungsweise meiner Meinung nach besser zu verstehen? Und da hilft eben der Kontext, wenn wir uns nochmal anschauen, was davor steht. Da war eine Situation beschrieben, wir sehen einen anderen in Not und wir könnten für ihn da sein, weil wir Möglichkeiten haben, weil wir Besitz haben, materiellen Besitz oder Zeit haben, Kraft haben. Wir sehen ihn in Not, könnten für ihn da sein und dürfen da unser Herz nicht vor ihm verschließen, sondern wir müssen offen sein und uns von Gott gebrauchen lassen, den anderen herzlich zu lieben. So, und dann beschreibt Johannes hier die Situation, was da innerlich bei uns abgehen könnte. Also es kann sein, dass sich unser Herz eben genau davor verschließt und unser Herz Gründe findet, warum wir nicht helfen sollten. Also unser Herz klagt uns an, widerspricht uns, steht uns entgegen. Und dann sagt Johannes, geht es darum, dass unser Herz überredet werden muss. Überredet werden muss, das Richtige zu tun, auch wenn es gerade dabei ist, sich rauszureden und sich gegen das ausspricht, was wir eigentlich tun sollten. Und da hilft die Tatsache, dass Gott größer ist, dass seine Forderungen wichtiger sind als das, was unser Herz uns einreden möchte, dass wir es tun sollten. Also wenn wir uns vor Augen halten, wie groß Gott ist, wie groß seine Gnade auch uns gegenüber ist, dann kann und sollen unsere Herzen das überzeugen, genauso andere zu lieben. Gott hat uns diese gleiche Liebe gegeben oder große Liebe gegeben und das soll uns überzeugen, auch zu lieben. Und er weiß alles, wie es hier heißt. Er weiß am besten, was in diesen speziellen Situationen gut ist und warum es sich auch hier lohnt, wenn wir an unserem eigenen Leben kürzen und für den anderen da sind. Ich glaube, das meint Johannes hier eher. Es passt besser zum Kontext und zu dem, was die einzelnen Wörter meinen. Und diese Auslegungsmöglichkeit wird durch einen Text aus dem Alten Testament gestützt. Und er hilft uns vielleicht besser zu verstehen, was hier meint. Und er steht hier möglicherweise im Hintergrund. Also der Text aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose. Und nur zum Verständnis, da ist von dem Erlassjahr die Rede oder von dem 7. Jahr. Es gab diese Regelung in Israel, dass alle 7 Jahre die Gläubiger ihren Schuldnern die Schulden erlassen sollten. Also wenn du jemandem Geld geliehen hast, musstest du dann nach 7 Jahren, beziehungsweise festgeschrieben nach 7 Jahren, ganz Israel, musstest du ihm diese Schulden erlassen. Er konnte wieder frei arbeiten und hat von seinem, das was er erarbeitet hat, zwischendurch dir was abgegeben. Und nach dem 7. Jahr wurde aber alles, was noch übrig war an Schulden, sollte man ihm erlassen. Das zum Hintergrund und dann heißt es eben in dieser Textstelle 5. Mose 15, die hier sehr, sehr parallel ist oder viele ja, Parallelen sind zu unserem Text hier, da heißt es, wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Also eine ganz ähnliche Situation wie hier. Und dann heißt es weiter, Vers 9, nimm dich in Acht, dass in deinem Herz nicht der boshafte Gedanke entsteht. Das 7. Jahr, das Erlassjahr ist nahe. Und dass dein Auge dann böse auf deinen Bruder, den Armen, sieht und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Also man könnte auf die Idee kommen, ja im Herzen regen sich solche Gedanken. Nächstes Jahr ist schon Erlassjahr. Wenn ich ihm jetzt 2 Monatslöhne leihe, wird er die bestimmt nicht bis nächstes Jahr zurückgezahlt haben. Und dann muss ich sie ihm erlassen. Da mache ich ja nur Verluste. also helfe ich ihm lieber nicht. Oder ich warte, bis das Erlassjahr rum ist und dann leihe ich ihm. Und dann habe ich wieder 7 Jahre Zeit, mein Geld auch wirklich zurückzubekommen. Also sehr parallel zu dem, wie es hier heißt. In uns regen sich Gedanken und Ausreden, warum wir nicht lieben sollten. Unser Herz bringt uns in Gefahr, angeklagt zu werden, weil uns dann doch ein paar Dinge einfallen, warum wir nicht helfen sollten. Und auch in uns können solche Gedanken aufkommen, wenn wir vor der Wahl stehen, soll ich dem anderen was Gutes tun oder nicht? Ähnlich wie hier, wenn ich dem anderen Geld leihe, kriege ich es bestimmt nicht wieder. Ich weiß, dass er nicht so viel hat. Oder warum sollte ich ihm helfen? Als es mir schlecht ging, hat er mir auch nicht geholfen. Oder ein Gedanke, der aufkommen kann, ist, ich habe ihn schon so oft gefragt, ob wir Zeit miteinander verbringen wollen. Er hat mich das noch nie gefragt, ich mache es jetzt auch nicht mehr. Oder stehen wir uns überhaupt nah genug, dass ich ihn mal einladen kann? Oder würde das nicht voll komisch wirken? Oder soll ich es dem anderen wirklich für einen Freundschaftspreis verkaufen? An einen Fremden könnte ich es vielleicht teurer verkaufen. Unser Herz wird alle möglichen Gründe finden, unsere Liebe nicht zu zeigen. Und vor allem, wenn wir nicht mal bereit sind zu lieben. Und selbst wenn wir dazu bereit sind, kommen solche Gedanken in uns auf. Was ist dann zu tun? Johannes sagt, unser Herz wird vor ihm überredet werden. Vor ihm in Gottes Gegenwart, wenn wir beten und mit unserem Herrn darüber reden. Und dann wird passieren, was hier steht. Gott ist größer. Gott wird sich als größer erweisen, wird uns zeigen, wie groß seine Liebe und Barmherzigkeit auch uns gegenüber ist. Er wird uns zeigen, dass seine Forderungen wichtiger sind als unser aktuelles Wohlbefinden. Also wenn du unentschlossen bist, wenn du nicht bereit bist, wirklich zu lieben in einer bestimmten Situation oder wenn dir Gegenargumente einfallen, ist die Lösung nicht, überwinde dich, streng dich mehr an, liebe mehr, sondern komm vor Gott. Bete, schütte ihm dein Herz aus und lass dich neu füllen. Er ist die Quelle, er will die Quelle sein. Und dann wird er uns auch manchmal anders leihen. Also, dass uns klar wird, okay, hier sollten wir vielleicht doch anders helfen als zuerst gedacht. Vielleicht auf den ersten Blick auch weniger helfen. Also die Überlegungen im Herzen sind jetzt auch nicht immer falsch. Das will ich nicht sagen und auch Johannes glaube ich nicht. Zum Beispiel, wenn wir Bedenken haben, ob wir einem Unbekannten einfach eine gute Summe Geld geben, nur weil er darum bittet und nur weil er behauptet, in großer Not zu sein. Wenn wir da auch Bedenken haben, sind das, glaube ich, sinnvolle Bedenken. Gott beruft und beauftragt uns, nicht einfach die Not der anderen. Also manche Überlegungen des Herzens sind keine Ausreden, sondern einfach sinnvolle Abwägungen, was hier weise und wirklich geboten ist. Gott beauftragt uns, nicht die Not. Aber man muss sich der Not des anderen stellen und dann beten. Und dann entscheide nicht nach Gefühlen oder nach eigenen Überlegungen. Da können auch Ausreden dabei sein. Sondern entscheide nach dem, was Gott geboten hat. Einander in Tat und in Wahrheit zu lieben. Dem Widerstand widerstehen, so hatte ich diesen Punkt genannt, mit Gottes Hilfe und unter seiner Führung. Und dann beschreibt Johannes den anderen Fall, beziehungsweise er sagt, was dann ist, wenn unser Herz überredet wurde. Und das ist unser zweiter Punkt, den offenen Weg mitgehen. Und da heißt es in den nächsten Versen, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Also hier ist die Situation genau die, unser Herz verurteilt uns nicht. Es widerspricht uns nicht, sondern ist komplett bereit zu lieben und dem anderen was Gutes zu tun. sind keine Bedenken da, sind keine Ausreden da. Man ist frei und absolut bereitwillig, Gottes Willen zu tun. Und das entweder, weil in uns da nie was entgegengestanden hat oder weil Gott unsere lieblosen Ausreden umgedreht hat. Und da sagt Johannes, okay, dann tust du da gerade wirklich ganz konkret und topaktuell Gottes Willen. Und wenn das so ist, kannst du damit rechnen, dass Gott deine Gebete erhört. Also man kann mit Zuversicht dabei sein und weiß, dass Gott, so wie man lebt, er das weiter segnen wird. Oder wenn wir uns mal den anderen Fall vorstellen, wir wussten, eigentlich hätte ich da das und das tun sollen, ich habe es aber nicht gemacht. Und wenn ich dann zu Gott komme, bete und ihn bitte, er segne mich, bitte lass das und das geschehen, dann kann ich nicht so sehr damit rechnen, dass Gott dieses Gebet erhört. Ich habe dem anderen auch nichts Gutes getan. Und wenn ich Gottes Segnungen nicht weitergebe, ist das falsch. Und dann erfüllen die Segnungen nur ihren halben Zweck. Also es ist vielleicht ähnlich, wie wenn ich meinem Sohn Kekse gebe und ihm sage, gib davon auch deinem kleinen Bruder welche. Wenn er sie jetzt alle alleine isst und dann kommt und fragt, Papi, kann ich noch mehr Kekse haben? Dann habe ich ihn natürlich immer noch sehr lieb. Aber er hat mit der ersten Ladung Kekse nicht das gemacht, was er damit machen sollte. Ich habe ihm Kekse gegeben, um ihm eine Freude zu machen, aber auch, um ihm beizubringen, zu teilen. In Jakobus 4, Vers 2 und 3 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Sie beten, um es in ihren Lüsten zu vergeuden. Sie beten, aber beten vor allem nur, um für sich etwas zu haben. Ist es dann Gebet, wie es Gott sich gedacht hat? Ist das überhaupt Gebet? Was ist Gebet? Gebet ist ehrlich werden vor Gott und dabei ihn als Gegenüber ernst nehmen. Und dann schließt Gebet ein, dass man sich von ihm korrigieren lässt, dass man ihn fragt, was ist denn dein Wille? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auch im Gebet geht es nicht um unsere Wünsche oder nicht nur um unsere Wünsche, sondern um Gottes Wünsche. Natürlich dürfen wir ihm unsere Wünsche sagen, aber wozu machen wir das? Um sie einfach erfüllt zu bekommen oder um sie ihm zu sagen und dabei aber bereit zu sein, sich korrigieren zu lassen und ausgerichtet zu werden auf den Willen Gottes, eben weil man genau das tut, man nimmt ihn als Gegenüber ernst, so wie er ist und er ist der allmächtige, allwissende und vollkommene Gott. Er hat das Recht zu tun, was er möchte und er tut dabei auch viel, viel lieber Gutes, als wir uns das vorstellen können oder als wir es tun würden. So, und wenn wir grundsätzlich bereit sind, seinen Willen zu tun und wir erkannt haben, ja, Herr, dein Wille ist besser als meiner. Und wenn ich dann noch, wie es Johannes hier beschreibt, ich gerade dabei bin, Gottes Willen ganz konkret zu tun, ich sozusagen wirklich im Einklang mit Gott bin, dann kann ich sicher sein, so wie ich bete, wird Gott das erhören. Weil es ein Beten ist, das sich seiner Souveränität unterstellt. Und aber trotzdem bittet, Herr, lass dieses oder jenes geschehen. Also hat der Vater Jesu Gebet im Garten Gethsemane erhört? Ich glaube, er hat es erhört. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann betet er weiter, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn man aus einer intensiven Gebetszeit rausgeht, ist oft die letzte Bitte sehr entscheidend, nicht die erste. Am Anfang bete ich auch manchmal und sage Gott, kannst du nicht das und das für mich tun? Und dann bete ich weiter, im Bewusstsein, gerade in Gottes Gegenwart zu sein, wo ich darauf vertraue, dass er meine Gedanken leitet. Und dann erinnert er mich an Bibelverse oder an Gedanken, die biblisch sind. Und manchmal kommen dann am Ende andere Bitten raus. Herr, bitte hilf mir durchzuhalten. Und bitte hilf mir, in der Situation zu wachsen. Und bitte hilf mir, weiter Liebe zu üben. Wer Gottes Willen tut, der wird beten, dass Gottes Wille geschieht. Er wird beten, dass Gott einen selbst tun lässt, was Gott möchte. Im Gebet öffnen wir uns für die Wirklichkeit Gottes und empfangen das, was er uns am inneren Menschen gerade geben möchte. Wie beten wir? Wie betest du? Warum denkst du, ist es gut und sinnvoll, Gott um dieses oder jenes zu bitten? Einer meiner Dozenten im Theologiestudium hat dazu mal eine Geschichte erzählt. Er selbst war für einige Jahre in Afrika, im Tschad, um da an einer Bibelübersetzung mitzuarbeiten. Und die meisten Leute im Tschad haben nicht sehr viel. Sie brauchen Gott und selbst so etwas Einfaches wie eine Bibel in der eigenen Sprache haben sie nicht. Und der Dozent kam dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland, die Gründe weiß ich nicht mehr. Und dann war er da in einer Gemeinde, in einem Hauskreis, da sammelten sie Gebetsanliegen. Und irgendwann kam ihm das alles irgendwie seltsam vor. Es wurden Anliegen genannt wie: Nächste Woche bekommen wir unsere neue Einbauküche. Wir können beten, dass da alles gut klappt. Und er saß da und dachte: Wirklich? Dringendere Anliegen habt ihr nicht? Ihm stand aus dem Chat noch sehr klar vor Augen, wie groß die Not von manchen Menschen ist. Materielle Not, geistliche Not. Und wir beten für Einbauküchen. Und es ist nicht verkehrt, für Einbauküchen zu beten, aber was genau betet man dabei? Wäre es nicht geboten, auch zu beten: Herr, schenk, dass ich mein Herz nicht daran hänge. Herr, schenk, dass wir die Küche so einsetzen, dass wir anderen damit eine Freude machen können und wir anderen damit dienen. Warum wollen wir mehr haben, Gottes Segnungen haben? Um es in unseren Lüsten zu vergeuden? Unser Wohlstand, unser technischer Fortschritt macht uns oft einsam. Aber das muss nicht so sein. Wohlstand kann uns auch mehr zusammenbringen. Wenn wir entsprechend beten und wir wirklich ehrlich werden vor Gott und ihn als Gegenüber ernst nehmen. Und dann ist es wirklich möglich, hingegeben und sicher zu beten und diesen offenen Weg, den Gott schenkt, mitzugehen. Also wenn du mit Gott unterwegs bist und du bereitwillig andere liebst, dann volle Kraft voraus, dann tu da weiter deinen Dienst. Auch wenn dann von außen Widerstände da sind, von innen und von Gott sind keine Widerstände da. Liebe und liebe weiter und bete, dass Gott darin wirkt und er Gutes daraus entstehen lässt. Es ist sein Wille, den du tust. Dann bezieh ihn mit ein, sprich mit ihm darüber und er wird segnen und er wird geben, was dazu nötig ist. Wir erkennen nicht immer, wie er dann wirkt. Und wir wünschen uns sein Wirken auch manchmal anders. Aber wir können versuchen zu erkennen, wie er dann wirkt. Und dabei selbst noch so viel lernen. Den offenen Weg mitgehen, Punkt 2. Es geht nicht um unsere Wege, sondern um Gottes Wege. Und das wird auch in den letzten Versen deutlich. Und die habe ich überschrieben, ein dritter, kürzerer Punkt mit Gott beim Wirken zu sehen. So, weil da kommt auch eigentlich gar nicht mehr viel Neues. Johannes erinnert nochmal daran, was der Kern von Gottes Willen ist. Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hierin erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Also es geht nicht um Selbstverwirklichung, dass wir im Gebet unsere Pläne durchkriegen oder dass unser Lieben dann nachher gerühmt wird. Nein, wir tun, was uns aufgetragen ist. Wir glauben an Jesus, wollen ihn groß machen, ihm nachfolgen. Und wir wollen einander lieben, dem anderen Gutes tun. Also es ist so, dass Gott konkrete Pläne mit uns hat. Konkrete Pläne mit dem Menschen, mit jedem einzelnen Menschen. Und wenn wir offen für diese Pläne sind, werden wir sehen, wie er sie auch verwirklicht. Also es ist ja nicht so, dass Gott sagt, Ihr sollt glauben und ihr sollt lieben, aber wenn ihr mich darum bittet, dass ich euch dabei helfe, dann seht trotzdem ihr mal zu, dass ihr das hinkriegt. Gott selbst hat das größte Interesse daran, dass wir diese Dinge auch lernen zu tun. Und er hat Geduld wie kein anderer, dass wir es auch lernen. Die Frage ist, haben wir selbst diese Geduld, an uns arbeiten zu lassen und Geduld nach dem Wirken Gottes Ausschau zu halten? Oft erwarten wir in allen möglichen Dingen, dass Gott Veränderung wirkt. Der Politik, unseren Mitmenschen, der Gemeinde, unseren Kindern, dem Ehepartner. Aber erwarten wir, dass Gott in uns Veränderung wirkt? Wenn du darin wachsen willst, Gott mehr zu vertrauen, und du darin wachsen willst, andere zu lieben, und du dem alles andere unterordnest und Geduld mitbringst, ich verspreche dir, du wirst Gott beim Wirken zusehen können. Er wird dich verändern. Und diese Veränderung ist keine kleine Sache. Es verherrlicht, ehrt und erfreut Gott so sehr, wenn du ihn an dir arbeiten lässt. Und das ist wirklich möglich, wie es dann auch in Vers 24 heißt. Wer das tut, wer Gottes Gebote hält, der darf diese wunderbare Sache erleben, von inniger, vertrauter und bleibender Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wer seine Gebote hält, bleibt in ihm, lebt in seiner Gegenwart. Und er, Gott, bleibt in ihm, nimmt persönlich teil an allem, was einen betrifft. Und diese ganze Sache der Veränderung ist ein Werk des Heiligen Geistes. Er vergewissert einen, dass man zu Gott gehört, wenn wir genau das erleben, was wir hier heute gesehen haben. Auch wenn wir nah dran sind an Gott, kommen wir in diese Situation, wo unser Herz Ausreden findet und es uns wirklich gut erscheint, Gottes Willen nicht zu tun und den anderen in einer konkreten Situation nicht zu lieben. Unser Herz ist trügerisch. Wir dürfen dann nicht vorschnell handeln und entscheiden, sondern wir müssen vor unseren Herrn kommen und ihn fragen und bitten. Herr, was soll ich tun? Ich möchte das und das, aber ist das richtig? Ist das jetzt geboten zu tun? Herr, was soll ich tun? Und dann hilft er selbst einem, das Richtige zu erkennen und das Richtige zu tun. Nicht immer mit hundertprozentiger Klarheit, sondern so, dass für uns auch da gilt, wir müssen lernen, ihm zu vertrauen. Und ihm zuzutrauen, dass er unsere Gedanken und Entscheidungen lenkt, wenn wir ehrlich mit ihm geredet haben. Dann ist nicht entscheidend, wie sich unsere Entscheidung direkt danach auswirkt oder was wir direkt danach an Folgen sehen und erleben. Entscheidend ist, was Gott daraus tut und tun wird. Und das sehen wir manchmal erst sehr viel später. Manchmal müssen wir unsere Wahrnehmung auch schulen lassen. Und manchmal werden wir es auch erst in der Ewigkeit sehen, wie Gott unsere Treue und unser Lieben für seine Pläne gebraucht hat. In Hebräer 6, Vers 10 heißt es, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und noch dient. Gott ist nicht ungerecht, sondern gerecht und reich an Gnade und Barmherzigkeit und Liebe, auch gegenüber dir ganz persönlich. Lass davon dein Herz bewegen und immer wieder überreden. Amen. Wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, für das du gerne Gebetsunterstützung haben möchtest, wo du gerne mit jemandem drüber beten willst, stehen wir als Älteste dir gerne zur Verfügung oder auch unser Gebetsteam Kalle. Ich weiß nicht, ob Gisela beim Kaffee ist. Sprecht uns gerne an und ansonsten sei Gottes Segen mit euch allen für diese Woche, für diesen Tag und das möchte ich euch auch noch zusprechen mit den Worten, die wir in der Bibel finden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.